Möchte die Predigt heute mit einem Geständnis beginnen. Ich bin immer wieder ziemlich scheinheilig. Ich tue Dinge, die man als guter Christ tut. Ich bete fromme Gebete, ich predige Gottes Wort. Und damit erzeuge ich sicher den Eindruck, dass ich so richtig für Jesus brenne. Aber ganz ehrlich, das ist nicht immer so. Immer mal wieder gibt es Zeiten, in denen mein wirkliches geistliches Leben gar nicht so viel hermacht. Viel weniger in mir drin los ist, als man nach außen vielleicht denken könnte. Bevor ihr jetzt denkt, Matthias, setz dich hin, dann lass ihn anders predigen, möchte ich dich fragen, wie ist es bei dir? Im vorletzten Vers unseres Predigtextes von letztem Sonntag, am Ende von 1. Samuel 12, kam der Aufruf von Samuel an das Volk Israel und an Saul, den König: Nun fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er, Gott, an euch getan hat. Nicht diese Worte, die einst Samuel Israel und König Saul gesagt hatte, das sind Worte, die auch für uns heute noch ein ganz wichtiger Aufruf sind, den wir immer wieder hören müssen. Ich denke, uns allen ist bewusst, wie leicht es für uns alle ist, aus dem Blick zu verlieren, wie gut und gnädig und geduldig und treu unser Herr ist. Nachdem Samuel also diesen wichtigen Aufruf ausgerufen hatte, endet er Kapitel 12 mit einer letzten Warnung. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diese Worte. 1. Samuel 12, Vers 25. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Und dann folgt unser heutiger Predigtext. 1. Samuel 13 und 14, zwei lange Kapitel. Und in diesen beiden Kapiteln werden wir nun sehen, ob König Saul den Aufruf Samuels beherzigt hat. Ob er also Gott hingegeben gelebt hat, ihm treu gedient hat von ganzem Herzen oder ob er Unrecht getan hat und so für sich selber den Untergang gewählt hat. Unser Predigtext, wie gesagt, ist sehr lang, 75 Verse. Wir werden nicht jeden einzelnen Vers heute lesen. Aber es ist eine literarische Einheit, das merkt man, wenn man sich den Anfang und das Ende anschaut, also Kapitel 13, Vers 1, diesen Vers, der in der Bibel unvollständig abgedruckt ist. Saul war irgendwie ein paar Jahre alt, als er König wurde, und zwei Jahre, wahrscheinlich nicht zwei, sondern vielleicht 42 Jahre, regierte er über Israel. Das sind zwei Lücken in dem Text. Das ist aber so ein typischer Einstieg, den wir oft lesen später in den Beschreibungen verschiedener Königsherrschaften. Also wann ein König angefangen hat zu regieren, wie alt er war und wie lange er regiert hat. Und dann endet am Ende von Kapitel 14 der Text auch so in den Versen 47 bis 52, wie dann typischerweise auch die Beschreibungen der Könige enden, nämlich mit einem kind of abschließenden Fazit des Dienstes von Saul. Zwischen dieser Einleitung und dem Ende findet sich dann wirklich eine Zusammenfassung des Dienstes von Saul. Und in diesem langen Predigtext, in diesem langen Teil dazwischen, werden wir sehen, dass Saul als König versagt hat und dass er deshalb von Gott abgesetzt wurde. Saul war ein König, der immer mal wieder eine gewisse Frömmigkeit zur Schau stellte. Aber dabei handelte es sich ganz oft letztendlich nur um eine Scheinheiligkeit. Das offenbaren unser Predigttext ganz deutlich. Und zwar in zwei verschiedenen Dimensionen. Kapitel 13 zeigt uns die Scheinheiligkeit von Saul in seiner Gesetzlosigkeit. Er bricht das Gesetz, aber ist dabei scheinheilig. Und in Kapitel 14 sehen wir, dass Saul in seiner Scheinheiligkeit selber Gesetze macht. Also Scheinheiligkeit in einer Gesetzlichkeit, die letztendlich dem Volk zum Schaden wird. Diese beiden Seiten der Scheinheiligkeit Sauls wollen wir nicht einfach nur betrachten, so als wenn wir uns einfach mal den da anschauen, sondern wir wollen uns herausfordern lassen, um uns selbst zu überprüfen, wie es denn mit uns aussieht. Und dann wollen wir lernen, mehr und mehr nicht dem schlechten Vorbild Sauls zu folgen, sondern dem König zu folgen, der uns nicht nur zeigt, wie ein Leben in wahrer Heiligkeit aussieht, sondern uns auch dazu befähigt, so zu leben. Und ich möchte dafür beten. Himmlischer Vater, das ist mein Gebet für mich und für uns alle. Wir wollen nicht Scheinheilige sein. Wir wollen Heilige sein. Aber wir sehen, dass wir so oft daran scheitern. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns in guter Weise überführst, wo wir Überführung brauchen. Dass du uns aber vor allem den Weg weist hin zu einem Leben, das dir gefällt. So wirke du durch dein Wort. Verändere du uns immer mehr hinein in das Ebenbild dessen, der unser Herr ist und unser Retter, Jesus Christus. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir haben eben Kapitel 13 schon in der Textlesung gehört. Nach diesem etwas unvollständigen Vers 1 kommt da am Anfang der Bericht davon, wie der König Saul einen Sohn hatte und wie dieser Sohn Jonathan loszog und die Wache der Philister schlug. Die Philister waren der größte Feind Israels. Wenn wir so Karten Israels sehen, dann sehen wir, dass die meisten Feinde Israels auf der Ostseite von Israel sind. Also im Prinzip ins Landesinnere hinein. Und da sind die Edomiter und die Moabiter und so weiter. Und dann gibt es das eine Volk, das quasi an der Mittelmeerküste ist. Das sind die Philister. Die sind im Südwesten Israel, in dem Bereich, wo heute auch der Gazastreifen ist. Ein Gebiet, das bis zum heutigen Tag sehr umkämpft ist. Jonathan macht sich also auf den Weg und besiegt die Wache der Philister. Und Saul ist enorm stolz über diese Heldentat seines Sohnes. Und er lässt das allem Volk verkünden. Allerdings unterschlägt er dabei den Namen Jonathans. Ganz interessant, nicht? Was er verkünden lässt. Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Naja, okay. Dann sagen die Philister, nicht mit uns, und sie rüsten zum Krieg. Und dann bleibt nicht mehr viel von dem großen Jubel über. Das Volk gerät in Angst und Schrecken vor der Übermacht der Philister. Wir haben gehört, wie viele sich da aufmachten, um gegen Israel zu kämpfen. Samuel hatte einst Saul einen Auftrag gegeben, was er in einem solchen Fall tun sollte, wenn Gott ein großes Wunder wirkt, wie er es durch Jonathan getan hatte. Und wenn es dann zum Kampf kommt, so lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 8, dass Samuel Saul geboten hatte, er soll nach Gilgal gehen und dort 7 Tage warten. Und dann würde Samuel kommen und ein Brandopfer und ein Schlachtopfer bringen. Saul folgt diesem Auftrag und geht nach Gilgal und er wartet bis zum Morgen des 7. Tages. Aber er merkt, das Volk ist verängstigt, immer mehr Leute fliehen und er fängt an zu überlegen, ist es wirklich so weise, jetzt noch weiter zu warten. Und so entscheidet er sich dann, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und er bringt selber das Brandopfer. Er handelt einfach entsprechend seiner eigenen Logik, anstatt das zu tun, was ihm der Bote Gottes befohlen hatte. Ich denke, wir alle kennen diese Versuchung, oder? Wenn der Gehorsam gegenüber Gott im Widerspruch steht zu dem, was uns unsere eigene Wahrnehmung, unsere Erfahrung und unsere Logik lehrt, dann ist die Versuchung groß, unserer eigenen Wahrnehmung und Erfahrung und Logik zu folgen, anstatt weiter Gott treu zu bleiben. Das ist das, was hier geschieht. Und so macht Saul das, was er nicht hätte tun sollen. Er bringt selber ein Opfer, was ihm nicht zustand als König. Kaum hat er das Brandopfer gebracht, taucht Samuel auf und konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Und dann tut Saul das, was Menschen immer wieder tun, wenn sie mit ihrer Sünde konfrontiert werden. Denn wir erinnern uns an die allererste Sünde der Menschen. Wie war das doch, als Gott Adam und Eva zur Rechenschaft zog? Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Die Schlange da. Und sowas hier auch. Saul hat alle möglichen Ausreden und sagt, also ich bin eigentlich gar nicht verantwortlich. Erstens ist das Volk schuld, denn die haben sich in die Hose gemacht und sind weggelaufen. Okay, wer war eigentlich verantwortlich für das Volk? Wer war der Leiter dieses Volkes? Oh, dann, Samuel, bist du schuld, weil du nicht rechtzeitig gekommen bist. Na, eigentlich war er rechtzeitig, aber nicht so schnell, wie Saul wollte. Und natürlich sind die Philister schuld, die hätten uns ja nicht angreifen müssen, da hätte ich das alles nicht machen müssen. Ja, und dann nimmt er für sich noch in Anspruch, aber fromm gehandelt zu haben. Naja, aber ich wollte natürlich das nicht ohne Gott tun und dann blieb mir gar nichts anderes über, als das Opfer zu bringen. Also irgendwie bin ich schon ein ziemlich frommer Mann. Samuel, der Mann Gottes, lässt sich nicht blenden. Er erkennt, das sind scheinheilige Ausreden. Wir haben gehört, wie er dann Saul verkündet, dass er unbrauchbar ist, um das Amt als König auszuführen. Du hast töricht gehandelt, sagt er hier, und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und dann zieht Samuel seines Weges und wir haben dann gelesen im Rest des Kapitels, wie Saul nur mit einigen wenigen treuen Kämpfern zurückbleibt und letztendlich alles ziemlich schief geht. Wir haben gerade eine Textlesung gehört, die Philister formieren sich dann in drei Gruppen und greifen das Land immer wieder an. Ja, das Land ist letztendlich, die Israeliten sind letztendlich so unter der Fuchtel der Philister, dass sie nicht einmal eigene Schmiede haben. Die können keine Waffen herstellen. Überhaupt, wenn sie irgendwas aus Eisen geschärft haben wollen, müssen sie zu den Philister gehen und denen noch Geld dafür geben. Aber die kriegen natürlich keine Waffen. Die kriegen dann nur so ein paar Gerätschaften für die Landwirtschaft. Die sind also hoffnungslos unterlegen. Wir merken, ohne den Segen Gottes ist Israel den Philistern komplett ausgeliefert. Was Saul für einen klugen Schachzug hielt, für einen notwendigen Schachzug, um Erfolg haben zu können, erwies sich als vollkommen verkehrt. Sein Ungehorsam, seine Gesetzlosigkeit zahlte sich nicht aus. Ihr Lieben, ich glaube, wir tun gut daran, uns diese Lektion zu Herzen zu nehmen. Denn das, was wir hier über Saul lesen, das begegnet uns doch auch immer wieder. Wir erleben das bei unseren Mitmenschen und manchmal auch, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Nicht, wir wissen um das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Aber dann kommen wir in Situationen, bei denen wir anfangen daran zu zweifeln, ob Gottes Gebote wirklich so gut sind oder ob es nicht vielleicht einen anderen, einen besseren Weg geben könnte. Nur ein paar Beispiele. Wir wissen, dass wir nicht lügen sollen. Aber manchmal ist die Situation so, dass wir denken, boah, das wird jetzt aber ganz schön kompliziert, wenn wir bei der Wahrheit bleiben, da gibt es viel zu erklären und womöglich müssen wir noch was eingestehen und es ist vielleicht für alle leichter, wenn ich jetzt einfach mal das ein bisschen anders beschreibe, als es tatsächlich war. Und natürlich, wenn das dann auffliegt, dann sind wir schnell dabei, Ausreden zu finden, warum das vielleicht gerade so sein musste. Oder letzten Samstag bei der Mitgliederversammlung kamen wir auf das Thema Geld zu sprechen. Wir predigen da eigentlich ganz selten drüber. Aber vielleicht hier mal ein gutes Beispiel auch. Wir wissen, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, dass wir den Zehnten geben sollen, was auch immer wir genau, wie wir das genau verstehen, das überlasse ich jedem selbst. Aber dann merken wir, München ist ja eine teure Stadt. Und dann ist es vielleicht ein bisschen knapp. Und wir haben ja auch noch viele andere Verantwortungen und um uns das leisten zu können, was wir meinen zu brauchen, haben wir dann eben nicht mehr genug, um den Zehnten noch geben zu können. Aber das ist auch irgendwie okay, weil die Gemeinde ist versorgt, gibt ja andere, die fleißig und treu geben und das passt schon irgendwie. Und Gott versteht ja auch, dass ich einfach nicht mehr habe. Dabei verkennen wir natürlich komplett, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Und Gott uns immer genug gibt, damit wir tun können, was er uns sagt. Und dass die, die ihm treu geben, in der Regel von ihm immer genug bekommen, das weiter tun zu können. Während die, die meinen, eigene Wege gehen zu müssen, immer wieder feststellen müssen, es reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Oder vielleicht noch einen dritten Aspekt. Wir wissen, dass Trunkenheit Sünde ist. Aber irgendwie macht das nicht immer so ganz viel Sinn für uns, gerade wenn Oktoberfest ist. Was soll daran verkehrt sein, mal richtig zu feiern? Und vor allem, wenn die Kollegen, die Freunde, die Nachbarn das machen, und da können wir als Christ ja dann auch Salz und Licht sein, wenn wir mitgehen. Und vielleicht das Evangelium sogar in so geselliger Runde mal verkündigen. Unsere eigene Logik sagt uns, das passt schon, auch wenn Gottes Wort sagt, nein. Wir haben dann Ausreden, naja, wo beginnt Trunkenheit? Ich feiere ja nur drei Maß. Und wir verkennen, dass natürlich Trunkenheit von Gott nicht gewollt ist. Nicht nur, weil es an sich falsch ist, sondern weil es eben auch zu vielen anderen Sünden führt. Ich hätte noch viele weitere Beispiele. Ich erspare sie uns. Aber vielleicht prüfst du dein eigenes Herz. Wo bist du herausgefordert? Gebote Gottes, dir so zurechtzulegen, dass es irgendwie für dich passt. Ich glaube, immer wieder müssen wir feststellen, dass das, was uns gut und besser zu sein schien, als das, was Gott uns sagt, sich letztendlich doch nicht allzu gut und wirklich besser erweist. In wie vielen Fällen musste ich schmerzhaft feststellen, dass das, was ich in meinen eigenen Gedanken und Gefühlen und Intuitionen für mich als den richtigen Weg sah, sich letztendlich als gar nicht so gut erwiesen hat. Es lohnt sich, Gott zu gehorchen. Er weiß am besten, was gut und richtig ist. Unser Text führt uns das klar vor Augen. Saul geht seine eigenen Wege und es ist weder für ihn noch für das Volk zum Besten. Ganz im Gegenteil. Liebe Geschwister, deswegen lasst uns eine Gemeinschaft sein, eine Gemeinde sein, in der wir uns immer wieder daran erinnern, dass der Gehorsam der Weg des Segens ist. Lasst uns einander dabei helfen, nicht wahre Frömmigkeit gegen Scheinheiligkeit einzutauschen. Damit können wir bestenfalls Menschen täuschen, vielleicht noch uns selbst, aber niemals Gott. Also Kapitel 13 endet im Desaster. Damit kommen wir zu Kapitel 14. Kapitel 14 hat wirklich ganz viele Parallelen zu Kapitel 13. Ich werde dieses Kapitel aus Zeitgründen nicht lesen, sondern nur kurz zusammenfassen und nur ein paar Highlights zeigen. Und daraus wollen wir dann ein paar Lektionen für uns mitnehmen. Wie zu Beginn von Kapitel 13 beginnt auch Kapitel 14 wieder fast mit der gleichen Story. Nachdem Jonathan nur am Anfang von Kapitel 13 zu sehen war und dann verschwindet, taucht er am Anfang von Kapitel 14 wieder auf. Und wieder zieht er los gegen eine Wache der Philister. Mit einem Waffenträger zusammen und kommt in eigentlich eine ausweglose Situation. Ja, ein schmaler Weg, zwei Seiten mit hohen Felsen, wo die Wachen der Philister drauf sind. Er geht unten durch, wird sofort gesehen. Und er sagt, komm, zu seinem Waffenträger, lass uns mal schauen, ob wir die nicht platt machen können. Was für eine blöde Idee. Aber Jonathan weiß, dass bei Gott nichts unmöglich ist. 1. Samuel 14, Vers 6. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und dann gibt Gott ihm tatsächlich ein Zeichen. Und Jonathan und hinter ihm seine Wache her tun das absolut Verrückte. Sie klettern vor den Augen der Philister eine steile Felswand hoch. Die Philister lachen sich wahrscheinlich schlapp. Ja? Sind bereit, die schon gefangen zu nehmen und zu verspotten. Aber Jonathan kommt oben an und er erschlägt jeden Einzelnen der Wache. 20 Männer und der Waffenträger hinterher bringt sie dann um. Diesmal ist die Reaktion der Philister eine andere. Beim ersten Mal schwören sie Rache. Bei diesem Mal geraten sie in Angst und Schrecken. Wie konnte das passieren? Was ist hier los? Gott sendet dann auch noch ein Erdbeben, um zu bestätigen, hier ist ein Gott, der gegen sie kämpft. Und die Philister geraten vollkommen in Panik. Das bekommen dann sogar die Wachen von Saul mit, der natürlich überhaupt nicht kämpft, sondern irgendwo anders sich ausruht. Und dann sagt Saul, oh, jetzt sollten wir vielleicht kämpfen. Und dann wird ihm aber klar, naja, er sollte vielleicht das tun, was Gottes Wort gebietet. Und dieses Mal tatsächlich Gott durch einen Priester befragen. Das ist im 5. Buch Mose auch so angeordnet, bevor man in den Krieg zieht, soll man Gott fragen. Und der Priester, der ist einfach so ein bisschen lahm. Der kommt nicht auf den Punkt. Kennt er, ne? Wenn man so ein Gespräch hat und der andere, der labert. Und denkst, Mensch, jetzt machen wir Schluss. Und Saul denkt, Mensch, ist gerade so eine gute Gelegenheit, jetzt machen wir hin. Und er macht nicht hin. Und er sagt Saul, komm, lass sein. Los geht's. Dann ziehen sie in den Kampf und tatsächlich, am Anfang läuft es richtig gut. Die schlagen die Philister. Vers 23 erklärt, warum. So half der Herr Israel an diesem Tage. Aber dann geht es nicht gut weiter. Sie kommen in Bedrängnis. Und was hätte König Saul jetzt tun sollen? Nun, er hätte zu Gott beten können. Er hätte auch Buße tun können darüber, dass er nicht auf den Priester gewartet hatte und vorschnell in den Krieg gezogen war. Aber was macht Saul? Nun, er spielt Gott. Saul sagt, ich mache ein neues Gebot, ich verbinde das mit Segen und Fluch. Und wenn wir es halten, dann wird es schon Segen geben und wenn nicht, gibt es Fluch. Ja? So lesen wir in Vers 24, verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Es geht natürlich nur um Saul. Sauls Sohn Jonathan, der mutige Kämpfer, weiß nichts von diesem neuen Gebot. Und Jonathan macht auch nicht groß Pause, der ist weiter im Kampf, ist unterwegs und er ist ja in dem Land, von dem wir wissen, dass es mit Milch und Honig fließt. Und so stärkt er sich an dem Honig, was er findet, auf dem Weg, isst ein bisschen Honig und wird dann erst damit konfrontiert, dass das eigentlich gegen das Gebot seines Vaters war. In Vers 29 und 30 hören wir, wie Jonathan über das Gebot seines Vaters urteilt. Da heißt es, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Fürwahr, hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Sauls Gebot war nicht so clever, wie er dachte. Es war nicht so fromm und gut, wie er dachte. Tatsächlich führt das Gebot Sauls dann das Volk dazu, dass sie zwar Saul gehorchen, ihrem König, aber nach einem langen Kampf letztendlich völlig ausgehungert sind und so Gottes Gebot brechen. Sie erbeuten Schafe, Rinder, Kälber und dann schlachten sie die an Ort und Stelle. Es ist ein Gemetzel und während die Viecher noch bluten, fressen sie das blutige Fleisch. Ja? Heutzutage mag man denken, so ein bisschen Rare Steak ist gut. Nach dem zeremoniellen Gesetz der Juden war es strengstens verboten, Fleisch zu essen, in dem noch Blut war. Sie wussten das eigentlich, aber sie taten es. Saul in scheinheiliger Frömmigkeit ist ganz empört darüber, was das Volk getan hat, nachdem man ihm das erstmal selber erklären musste. Aber dann entscheidet er sich, okay, jetzt haben wir ja gegessen, jetzt geht's weiter, wir sollten die ganze Nacht noch durchkämpfen. Sein Priester erinnert ihn wieder daran, warte mal Saul, wir sollten doch eigentlich erstmal Gott befragen, ob das jetzt wirklich sein Plan für uns ist, dass wir uns nicht ausruhen, sondern einfach weiterkämpfen. Und dann denkt Saul, na gut, diesmal machen wir das mal, war beim letzten Mal nicht so gut, dass wir das immer anders gemacht haben, aber Gott antwortet nicht. Vielleicht nicht ganz überraschend, wenn man lange mich nicht fragt und dann irgendwann kommt, habe ich auch nichts mehr zu sagen. Nun, Sauls Schlussfolger, dass Gottes Schweigen wohl damit zusammenhängen muss, dass sich im Volk jemand gegen Sauls Gebot versündigt haben muss. Wie selbstzentriert, wie blind. Ne? In scheinbarer Frömmigkeit verkündigt er dann in Vers 39, denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, die Schuld, die Sünde soll er sterben. Also auf gut Deutsch, so wahr Gott lebt, wer gegen mich, den König, gehandelt hat, den will ich umbringen. Selbst wenn es mein eigener Sohn ist. Und dann kommt natürlich das, was kommen muss. Jonathan wird als Gesetzesbrecher überführt. Jonathan im Gegensatz zu seinem Vater leugnet seine Sünde nicht, obwohl er nicht wusste, dass er damit gesündigt hat. Und er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen. Saul wirkt hier sehr fromm. Selbst als die Leute sagen, ja, du willst ja jetzt nicht deinen eigenen Sohn umbringen, den großen Kriegsherr, der sagte, doch, ich habe es Gott versprochen. Ich muss ja fromm sein und ich muss ihn jetzt umbringen. Und die Leute sagen, das ist total bescheuert, das ist verrückt. Der hat nicht sich gegen Gott versündigt. Der hat einfach nur nicht getan, was du dir in deinem kleinen Hirn ausgedacht hast. Und so greift das Volk ein und rettet Jonathans Leben. Und was macht Saul? Anstatt die Gunst der Stunde jetzt zu nutzen und die Philister, die gerade im Rückzug sind, vollkommen zu besiegen, zieht er sich beleidigt zurück. Das Fazit am Ende unseres Predigtextes, 1. Samuel 14, Vers 52, lautet: Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Was für ein mieser König! Was für ein idiotisches Gebot! Gebot, das dazu führt, dass sein eigener Sohn, der eine wahre Held dieser Geschichte, letztendlich getötet werden soll und das dazu führt, dass das Volk sich letztendlich an Gott versündigt. Und das alles im Namen einer scheinheiligen Gesetzlichkeit, die an die Stelle von wahrem Gehorsam getreten war. Und ich befürchte, auch das ist uns viel weniger fremd, als wir es vielleicht gerne hätten. Ist das nicht so, dass wir manchmal mit unserem eigenen Ungehorsam relativ nonchalant umgehen können, das irgendwie wegrechtfertigen können und dann aber andererseits sehr streng und erbarmungslos Gebote anderen gegenüber aufstellen können? Ich frage mich, ob die Teenager gerade an ihre Eltern denken. Es darf uns Eltern herausfordern. Aber ich glaube, wir kennen das. Wir machen unsere eigenen Regeln zu einem verbindlichen Standard, dem dann jeder Christ entsprechen sollte. So als wären sie tatsächlich göttliche Gebote. Und ich glaube, hier sind wir wirklich alle herausgefordert, vor allem die unter uns, die eine gewisse Autorität über andere Menschen haben. Ja, das gilt für die Gemeindeleitung. Das gilt für andere Leiter in der Gemeinde. Das gilt für Menschen, die im Beruf Autorität über andere haben. Und ja, es gilt für Eltern, die in der Familie eine gewisse Autorität haben. Ihr Lieben, wir sollten uns immer wieder fragen, ob die Regeln, die wir aufstellen, wirklich zum Besten der Menschen sind. Ob die Regeln, die wir aufstellen, wirklich zum Segen der Menschen sind, die uns anbefohlen sind. Wir sollten dabei nicht übersehen, dass strenge und vielleicht nur bedingt sinnvolle Regeln, so wie die von Saul, keiner darf was essen, bis die Sonne untergeht, dass solche Regeln schnell dazu führen können, dass Menschen nur noch darauf bedacht sind, so eine äußere Hülle zu wahren, eine gewisse Scheinheiligkeit, weil eigentlich die Gebote die Menschen letztendlich überfordern. Und vor allem sollten wir darauf bedacht sein, dass unsere eigenen Regeln nie so wichtig und bedeutend sind wie Gottes Gebote. Also das Beispiel Sauls darf uns herausfordern, sowohl also in unserem Umgang damit, wo wir selber vielleicht Menschen sind, die Regeln für andere etablieren können, wie auch in unserem eigenen Umgang mit Regeln, die wir uns vielleicht selber geben. Vielleicht kennst du das auch, dass du dir selber gewisse fromme Regeln gibst. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Es kann sehr hilfreich sein, für sich bestimmte Regeln zu etablieren. Ich habe das in meinem Leben getan. Ich habe bestimmte Regeln für mich etabliert. Und das kann man tun, zum Beispiel im Umgang mit Medien. Kann ganz hilfreich sein. Oder mit Alkohol. Oder mit dem Umgang mit Personen des anderen Geschlechts. Und in vielen anderen Bereichen auch. Aber die Gefahr kann dann sein, dass diese selbstgemachten Gebote für uns so zentral werden, dass wir uns unheimlich fromm vorkommen, wenn wir unsere eigenen Regeln halten. Und damit dann sehr gnädig mit uns werden, wenn wir andere Dinge vielleicht nicht so ernst nehmen. Und uns muss klar sein, so eigene Gesetze, so eine selbstgemachte Gesetzlichkeit kann sehr schädlich sein für einen lebendigen Glauben. Ist dir das klar? Nochmal, es kann gut sein, sich bestimmte Regeln zu geben. Aber wenn wir anfangen, uns solche Regeln zu geben und unsere Frömmigkeit in unserer eigenen Beurteilung davon abhängig machen, ob wir die Regeln einhalten, was ist letztendlich die Konsequenz? Wir schauen immer auf die Grenze, ja, die wir mal weiter fassen, mal enger fassen. Vielleicht sogar enger als Gottes Wort sie fasst, vielleicht etwas weiter als Gottes Wort sie fasst. Aber wir haben immer unsere Grenze im Blick. Wir sind regelorientiert und fragen, wie weit kann ich gehen, bis wohin ist es okay? anstatt zu fragen, was ist der wirkliche Wille Gottes? Was ist der Herzschlag Gottes? Versteht ihr, was ich damit meine? Anstatt unseren Blick aufzurichten auf den Herrn und sagen, Herr, was soll ich tun? Was ist das Beste? Schauen wir, wie weit kann ich gehen? Und das tötet wahren Glauben. Das tötet wahre Hingabe. Ihr Lieben, wir sehen das an so vielen Punkten. Immer wieder ist die Gefahr real, dass wir solche Grenzen setzen und dann ganz scheinheilig und selber feiern dafür, dass es ja alles noch okay war. Unsere Kapazität zu Scheinheiligkeit ist riesengroß. Deswegen tun wir so gut daran, diesen Bericht über König Saul ganz persönlich zu lesen, uns herausfordern zu lassen. Saul war sehr scheinheilig in seinem Gesetzesbruch und er war scheinheilig in seiner Gesetzlichkeit. Und Gott hat ihn dafür gerichtet. Scheinheiligkeit ist wirklich ein Problem. So, bevor wir jetzt alle betrübt nach Hause gehen, ist es gut zu sehen, wie inmitten dieser Darstellung vom Versagen Sauls und Gottes Gericht darüber Gott eine großartige Verheißung gibt. Ich habe sie vorhin bewusst nochmal gelesen und wir haben sie auch schon in der Lesung von Greta gehört. 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14. Da gibt Gott nämlich die Verheißung, dass er nicht nur, dass er Saul richten wird für seinen Gesetzesbruch, für seine Scheinheiligkeit, sondern er verheißt, dass an seine Stelle einer treten wird, der ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes sein wird. Wenn wir unseren Predigttext lesen, an wen denken wir? Nein. Wie kommst du auf David? Lies nochmal den Predigttext. An wen denken wir, wenn wir den Predigttext lesen? Jesus. Wie kommst du auf Jesus, wenn du Predigttext lesen? Wir probieren es noch einmal. Wenn wir unseren Predigttext lesen, unseren Predigttext, 1. Samuel 13 und 14, und wir denken an einen besseren als Saul, an wen denken wir? Ja, endlich, Jonathan. Natürlich denken wir an Jonathan. Wir denken ja Jonathan. Nein, nächste Woche lesen wir dann tatsächlich, dass ein anderer gesalbt wird, David. Wir denken, okay, David. Aber wenn wir ein bisschen weiter darüber nachdenken, bei König David, war sein ganzes Leben geprägt von Heiligkeit oder war das Scheinheiligkeit und Gesetzesbruch? Okay, das heißt, der wahre König mit einem Herzen ganz so, wie es Gott hat, ist der Mensch gewordene Gott. Ihr hattet also recht mit David und mit Jesus vor allem. Jesus ist der König, dessen Vorbild wir folgen sollten. Bei ihm findet sich keine Scheinheiligkeit. Jesus redet sich nicht raus aus seinem Gesetzesbruch mit irgendwelchen scheinheiligen Erklärungen, denn er hält das Gesetz vollkommen. Und Jesus macht keine überflüssigen Gesetze, sondern er verdeutlicht, was der perfekte Wille seines himmlischen Vaters ist. Und er lebt danach. Ihm wollen wir folgen. Er ist der König, der uns so vorangeht, dass wir, wenn wir ihm folgen, den guten Weg gehen. Und er ist noch so viel mehr als nur ein gutes Vorbild. Denn nachdem er das perfekte Leben in wahrer Heiligkeit, in wahrer Gesetzestreue gelebt hat, das Leben, das König Saul hätte führen sollen und das du und ich auch hätten führen sollen, nimmt er den göttlichen Fluch auf sich, den alle verdient hätten, die nicht im Gehorsam leben. Das ist die Quintessenz des Gesetzes. 5. Mose 30, wähle heute. Ja, Gehorsam oder Ungehorsam? Segen oder Fluch? Jesus nimmt den Fluch auf sich. Der Fluch, den wir verdient hätten. Denn von uns ist keiner so heilig, wie wir sein sollten. Wir sind alle bestenfalls Scheinheilige. Er stirbt für die Scheinheiligen, um uns vom Fluch zu befreien. Er stirbt an der Stelle eines jeden, der sich ihm zuwendet. Ihm seine Scheinheiligkeit, seinen Gesetzesbruch, seine falsche Gesetzlichkeit bekennt. Und dann überwand er den Fluch und den Tod. Er ist auferstanden. Er ist der lebendige Retter und König, dem wir uns mit unserer schäbigen Scheinheiligkeit anvertrauen dürfen. Wenn du heute hier bist und bisher noch versuchst, irgendwie selber einfach okay zu sein, wenn du aus der Predigt bisher mitgenommen hast, na gut, dann will ich nicht mehr so scheinheilig sein, ich will ein bisschen gesetzestreuer sein und ich will auch keine falschen Gesetze machen, dann möchte ich dir sagen, viel Erfolg, aber es wird dir nicht gelingen. Du brauchst einen Retter. Gott verheißt diesen Retter. Ich hoffe, du erkennst das in unserem Text, dass ganz schön viel Saul in uns allen steckt. Aber diesem Retter dürfen wir uns zuwenden und ihm bekennen, wo wir seine guten Gebote ignoriert haben, wo wir sie gebrochen haben. Wenn ich König Saul darin versagte, das Volk aus den Händen der Feinde zu retten, ist dieser König einer, der uns rettet, selbst aus unserer eigenen Sündhaftigkeit. Preist den Herrn für Jesus Christus. Ich hoffe, du kennst ihn als deinen Retter, als den König, deines Lebens. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann bitte komm ins Gespräch darüber. Du brauchst ihn. Und lieber Christ, wenn dich jetzt Gottes Wort überführt hat von Scheinheiligkeit in deinem Leben und wenn du jetzt dankbar bist dafür, dass Jesus dich daraus rettet, dann erlaub deinem Retter auch, dich zu verändern. Denn das kann er. Denn Jesus will uns neue Herzen geben. Jesus will uns reinmachen. Zu Jesus können wir Christen kommen mit aller unserer Scheinheiligkeit. Wir können sie ihm bringen. Wir können ihm bekennen, wo wir Gesetze gebrochen haben. Wir müssen nicht so tun, als wäre es gar nicht so, sondern wir können sagen, ja, ich habe versagt. Herr, vergib mir. Und wir können sagen, Herr, vergib mir, dass ich meine eigenen Gebote so hoch hänge, dass ich meine, wenn ich die nur halte, dann ist gerechtfertigt, dass ich das ein oder andere Gebot von dir vielleicht nicht so ernst nehme. Herr, vergib mir. Und er vergibt dir. Er hat deine Schuld auf sich genommen. Er nimmt dir deine Scheinheiligkeit und er gibt dir seinen Geist, sodass du mehr und mehr heilig werden kannst, so wie er heilig ist. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde. Dass wir eine Gemeinschaft sind, nicht von Scheinheiligen, sondern von Menschen, die offen ihre Sünden eingestehen und die dann als Gnadengemeinschaft einander hinweisen auf den, bei dem wir Vergebung finden und der uns dann verändert, der uns Herzen gibt, die nicht fragen danach, wo ist die Grenze, sondern die schauen darauf her, was gefällt dir. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mich gefragt, wie hilfreich es eigentlich ist, wenn euer Pastor euch zu Beginn der Predigt gleich erstmal sagt, dass er scheinheilig ist. Es gab verschiedene Gründe, warum ich dachte, das sollte ich vielleicht lieber nicht tun. Unter anderem mein eigener Stolz, meine Scheinheiligkeit. Inzwischen bin ich aber überzeugt davon, dass es richtig und wichtig ist, dass ich euch das so sage. Denn was ihr braucht, ist doch nicht ein Pastor, der unheimlich heilig aussieht, sondern ein, der euch sagt, ich, wie wir alle, brauchen den, der allein wirklich heilig ist. Wir wollen keine Pastoren, keine Menschen verehren. Wir wollen auch nicht selbst die Anerkennung der Menschen suchen, sondern wir wollen den verehren, dem alle Anerkennung gebührt, unseren Herrn Jesus Christus. Denn eines Tages, wenn wir zu ihm kommen, werden wir von aller Scheinheiligkeit, von einem Gesetzesbruch befreit vor ihm bestehen können, weil er uns vergibt. Und bis dahin dürfen wir uns von ihm verändern lassen, Stück für Stück, indem wir ihm unsere Scheinheiligkeit bringen und durch seinen Geist er in uns gerade dann wirken kann. Möge das immer mehr so sein, in meinem Leben, in unser aller Leben, zu Gottes Ehre, zu unserem Besten und als ein Zeugnis in dieser Welt, dass wir Christen nicht bekannt werden als Scheinheilige, sondern als Menschen, die anerkennen, wir brauchen einen Retter und wir kennen ihn. Und wir freuen uns an ihm. Und wir streben danach, ihm immer ähnlicher zu werden. Und dafür bete ich. Himmlischer Vater, danke, dass wir in deinem Wort überführt werden von unserer Schuld. Ich gebe zu, und ich glaube, das geht uns allen so, wir mögen das nicht besonders gerne. Wir hätten lieber einfach ein bisschen Zuspruch gehört. Aber wir erkennen an, dass wir es nötig haben, überführt zu werden. Und danke, dass Überführung aus deinem Wort uns nie verzweifelt zurücklässt, sondern dass du uns immer überführst mit dem großartigen Ziel, uns dann zu zeigen, wo wir das finden, was wir wirklich brauchen. Vergebung, Annahme, Liebe, Rettung. Danke, dass du uns den König ganz nach deinem Herzen gesandt hast, der besser ist als Saul, besser als Jonathan, besser selbst als König David. Danke für Jesus Christus. Danke, dass er für uns das perfekte, heilige Leben gelebt hat und dass er das gerechte Gericht über unsere Sünde auf sich genommen hat. Danke, dass er uns deinen Geist gesandt hat, durch den du in uns wirkst und zur Buße führst und uns heiligst. So tu das immer mehr, darum bitten wir dich. Nimm unsere Leben und mach sie dem Deinen immer ähnlicher. Amen.